Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen lieben Dank für eure ganz, ganz vielen tollen Rückmeldungen zu den letzten Folgen. Und es freut uns immer wirklich sehr, wenn es Reaktionen gibt, die auch mal negativ sein können oder mal hinterfragend sein können. Aber in der Regel freuen wir uns natürlich über sehr viel positives Feedback, was wir auch in den letzten Wochen und Monaten jederzeit erfahren haben. Es freut uns, dass wir vor der Sommerpause mit euch noch ein weiteres Highlight hier begrüßen dürfen und auch ein weiteres großes Thema besprechen können mit einem sehr hochrangigen Referenten, der neulich mit uns auf großer Fahrt war. Ich begrüße erstmal Lars Klitzke. Herzlich willkommen, Lars, dass du hier im Podcast bist und dabei bist und Zeit hast, daran teilzunehmen.
Ja, hallo und guten Morgen, lieber Christian und liebe Zuhörende. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns sehr gefreut. Zum einen natürlich, dass du mit uns auf große See gegangen bist, neulich von Kiel nach Oslo als Referent, was unwahrscheinlich klasse war und auch viel, viel Spaß gemacht hat. Und auf der anderen Seite natürlich, dass du hier deinen Mehrwert auch den Zuhörerinnen und Zuhörern geben möchtest und kannst halt zu den Themen. Du bist vielleicht, einige kennen dich, aus dem Schornsteinfegerhandwerk kennen dich, glaube ich, fast alle, würde ich mal sagen, aber wir haben auch außerhalb des Schornsteinfegerhandwerks Gott sei Dank sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast und da wollen wir noch mal ein bisschen was erklären, wer du bist und wo du herkommst und du bist aus dem Schornsteinfegerhandwerk heraus, du hast auch einen Kehrbezirk und du bist auch Bezirksinhaber von einem in Nordrhein-Westfalen Kehrbezirk, du hast an der Uni gelehrt, du bist Vertretungsprofessor, du kümmerst dich unwahrscheinlich viel um Energie, um Gebäudemanagement, Sanierungen von Gebäuden, du hast ein Institut, ich weiß nicht, die Liste können wir noch weiterführen, Dozent, Autor und so weiter und so fort. Sag mal so zwei, drei Punkte, die dir wichtig sind, die doch die Leute über dich wissen müssen.
Ja, im Grunde genommen wollen wir Energiewende einfach machen. Wir wollen Energiewende so gestalten und auch vermitteln als Wissensvermittler, dass wir für jeder Mann, jeder Frau Energiewende transportieren können in die Gebäude und jedem seine persönliche Energiewende auch ermöglichen können. Und dafür verteilen wir das Handwerkswerkzeug von der dynamischen Gebäudesimulation hin zu ganz einfachen Bilanzierungssystematiken und praktisches Handwerkerwissen, was wir brauchen, um Photovoltaikanlagen zu implementieren, Wärmepumpen zu verstehen und Wärmedämmungen auch beratend an die Letztverbrauchenden heranzutragen. Das ist so unsere Aufgabe, wie wir uns sehen im Kontext zur Energie-Wärmewende und im Grunde genommen sind wir Sektorenkoppler und Wissensvermittler.
Und wir werden am Ende nochmal dein Einfallstor bekannt geben, wenn Fragen sind oder vielleicht möchte auch der eine oder andere nochmal mit deinem, eurem Institut mehr in Kontakt treten. Du bist jetzt gerade nicht live hier, man hört das auch so ein bisschen, du bist in Italien, du hast dort auch Vorträge gerade. Vielleicht ein, zwei Worte zu dem Projekt, was da gerade läuft?
Ja, sehr gerne. Wir haben hier ein Gebäude aus den 60er Jahren, welches wir transformieren zu einem Plus-Energiehaus. Und das auf Low-Tech- und Low-Budget-Version. Das heißt, wir wollen den Gedanken des Low-Tech-Gebäudes in den Vordergrund stellen und versuchen hier Techniken und auch Planungsgrundlagen zu schaffen, arbeiten hier interdisziplinär mit verschiedenen Studentengruppen aus Bologna, aus Padua, aus Venedig, aus Mainz, aus Koblenz zusammen und erstellen ein Energiekonzept und das ist auch mittlerweile umgesetzt und jetzt monitoren wir das Gebäude und da geht es vor allen Dingen um den Low-Tech- und Low-Budget-Gedanken, dass wir den vorantreiben und dass wir das Energiewenden auch simplifizieren und vielleicht mal so ganz out of the box versuchen, hier mit einfachen technologischen Möglichkeiten zu einem Selbstversorgerhaus zu kommen.
Jetzt durfte ich ja deinen Vortrag lauschen auf dem Schiff genau zu diesem Thema High-Tech und Low-Budget und man denkt ja immer so, nee, das funktioniert eigentlich nicht, das kann ja nicht gehen, wenn man draußen die Welt liest, man liest die Fachzeitung, man kümmert sich so ein bisschen drum, man weiß, um welche Themen es geht und dass es doch immer recht teuer ist, aber du hast in deinem Vortrag das also wirklich fesselnd und hinreißend erklärt, dass das nicht so ist. Und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz toll fand, du konntest das mit ganz vielen praktischen Beispielen widerlegen und auch zeigen, wie ihr das gemacht habt, dass das tatsächlich funktioniert. Also sprich, wie geht das? Fassadendämmung, Gründämmung, Wie kriege ich halt die Energie ins Haus, aber nicht raus? Oder wie kann ich Sonneneinstrahlung nutzen und auch nicht raus? Also ganz, ganz viele Sachen, auch technischer Art für das Gebäude, was mich sehr gefesselt hat in dem Augenblick. Aber vielleicht kannst du für unseren Zuhörern so 2, 3 Beispiele mal bringen, die du da gebracht hast oder die jetzt vielleicht auch verwendet, um das Ganze so ein bisschen praktisch zu erfahren und zu erleben.
Ja, vielleicht erstmal den Gedanken, den wir zu Low-Tech fassen. Low-Tech-Gebäude sind energieeffizient, ressourcenschonend und wirtschaftlich. Und sie sind robust und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Und ihre Baukonstruktion ist entsprechend geplant und ausgeführt und bietet den Nutzenden Behaglichkeit und das Entscheidende über den gesamten Jahresverlauf. Und die noch notwendige, reduzierte, eingesetzte Gebäudetechnik ist einfach in der Bedienung und Instandhaltung. Das heißt, wir setzen das Gebäude in den Fokus. Nicht technikfeindlich, aber technikreduziert. Wir kümmern uns um das Gebäude, dass wir energetisch so aufrüsten, dass wir kaum noch Energie brauchen. Und das, was wir dann an Technik einsetzen, das ist so einfach wie möglich. Also Plug and Heat, Plug and Cool. Es muss also einfach mit, ich stecke es in die Steckdose, es wird warm, es wird kalt. Und je nachdem, welche Konditionierungsansprüche ich daraus habe. Dafür nutzen wir alles dessen, was wir an Planungstools und zur Verfügung steht, von BIM über KI und in die Simulation hinein. Das heißt, wir haben sehr hohen Planungsaufwand schon bereits in der Entwurfsphase und wir unterlegen alles der Nutzung und auch dem Grundthematik weglassen. Und das fällt vielen Planenden und auch Handwerkenden schwer, dass wir genau diesen Gang mitnehmen. Das heißt, wir gehen in die serielle Sanierung, wir packen schon eine hohe Vorfertigungsgrad in die Fassadenelemente, in die Dachelemente. Wir packen einen Technikrucksack mit auf. Wir überlegen uns, was brauchen wir denn eigentlich? Wir gehen auch in die Kollisionsplanungen. Wir gehen in die Möglichkeiten, wie können wir von außen an die Fassade im Grunde genommen das gesamte Gebäude erstellen in möglichst kurzer Bau- und Sanierungszeit mit dem höchsten Qualitätsanspruch. Und dann haben wir noch den Nachhaltigkeitsgedanken dabei. Das heißt, wir arbeiten und planen viel mit Holz. Holz ist natürlich eine Disziplin, die man lernen darf und mitnehmen muss. Aber wir viele auch Schnittmengen haben aus der Planung bis hin zum ausführenden Betrieben. Wir nehmen die Zimmermannsbetriebe mit, wir nehmen die TGA-Betriebe mit, wir nehmen die Elektrotechnik mit und am Ende verknüpfen wir das Gesamte und wir digitalisieren. Das heißt, die Gebäudeautomation ist am Ende des Tages der Gamechanger. Jetzt sprechen wir natürlich über Low-Tech, das heißt, wir müssen uns auch mit Systemen auseinandersetzen, die miteinander kommunizieren und auch miteinander agieren und das aber auf einem ganz einfachen Weg, weil das schwächste Glied ist halt letztendlich auch das, was die Langlebigkeit der Produkte mit berücksichtigt. Und das versuchen wir in den Einklang zu bringen. Und das ist uns hier gelungen. Die Studenten hatten eine Vorgabe am Anfang mit 7.000 Euro Budget für die technische Gebäudeausrüstung. Da geht es nicht um die Montage, sondern um die Materialien, die man dafür braucht. Und das ist uns gelungen. Mit 60% Autarkiegrad, eine Verdopplung der Kosten auf 14.000 Euro sind wir dann bei rund 80% Autarkiegrad. Und der Rest, die Redundanz, kommt dann aus dem Netz. Wir graben ja bestehende Netze. Das heißt, die 100% Lösung brauchen wir häufig gar nicht. Und auch das müssen wir in den Planungsgedanken mit aufnehmen. Was ist eigentlich das, was wir erreichen möchten?
Nochmal zur Wiederholung. Wir reden über 7.000 Euro, was du gerade in den Mund genommen hast, bei 60%. Ne? Also man kann sich das jetzt nicht vorstellen für die vielleicht, die das nicht gesehen haben anhand der Praxisbeispiele und Bilder, die du auch gebracht hast. Das ist tatsächlich so. Ne? Du zeigst ja Sachen halt, die aus dem Prospekt irgendwo aus dem Supermarkt in Anführungsstrichen genommen habt halt und die ihr dann dort einsetzt. Und es funktioniert, Lars, das ist ja der Hammer. Das geht. Ne? Also für alle, die da draußen sagen, das geht nicht und wir brauchen da ganz, ganz viele besondere Sachen, das widerlegt ihr. Und ihr heißt von deinem, eurem Institut, ne? Oder?
Genau, also das ist ein Hochschulprojekt. Ich führe das federführend zusammen und die Hauptaufgabe erfolgt natürlich vor den Studierenden. Ne? Wir implementieren das in die Hochschullehre, wir arbeiten daraus Workshops, wir integrieren das in den einfachen Hochschulkontext, wir gehen aber auch in den Workshop. Das heißt, wir wollen die Bauschaffenden, die Baubeteiligten zusammenbringen. Man hat häufig so ein Inseldenken, das heißt, die Bauingenieure arbeiten für sich, die Architekten arbeiten für sich, die Stadtentwickler arbeiten für sich, die Handwerker arbeiten für sich und eigentlich müssen alle miteinander sprechen und dieses Sprechen setzen wir in eine Leistungsphase 0. Das heißt, ich möchte ja die Intelligenz Intelligenzen, die jeder mit sich bringt und das Beste aus dem einzelnen Gewerke möglichst früh an den grünen Tisch hineinbringen und die Ideen mitsammeln. Und daraus entsteht, also wie können wir, und das ist auch die Neugierde, die wir entsprechend beschaffen müssen, wie schaffen wir es, die Beteiligten das Beste herauszunehmen, zu fragen, zu hinterfragen und auch wieder neu zu planen, in den Entwurfsprozess dann zu integrieren. Und das ist eigentlich die Intelligenz. Das kommt nicht von einem, sondern das kommt von ganz vielen und von ganz vielen, die schwarmintelligent nutzen. Und jeder hat eine Idee, jeder kennt ein Startup, jeder hat noch eine Möglichkeit, das umzusetzen. Und dieses Miteinander agieren, das auf der theoretischen, planerischen Seite, wo wollen wir hin, die Zieldefinition Null Emissions Plus Energie raus. Und dann die praktische Seite, Handwerkende, können wir das denn so machen? Und das ist ein enormer Wissenstransfer und auch ein Voneinander, Miteinander lernen. Und das ist das, was wir hier transportieren. Wir müssen es nur moderieren, wir müssen es nur steuern. Das nennen wir Gebäude, Kybernetik, Energiedesign. Wir führen zusammen, moderieren und letztendlich entsteht daraus aus der Gemeinsamkeit das, die Projektierung und die Umsetzung.
Wir hatten diese Kommunikationsebene, die du gerade ansprichst, neulich auf der FLIP-Mitgliederversammlung, auf der Podiumsdiskussion diskutiert, auch mit dem Gerrit Horn zusammen und so weiter, wie genau diese Fachgebiete und natürlich auch die Fachleute miteinander ins Gespräch kommen können, auf der Baustelle, vor der Baustelle. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann versucht ihr das im Vorfeld schon alles digital zu erfassen und auch dort mit reinzubringen, um das Ganze ja frühzeitig von der Intelligenz her mitzunehmen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also wir setzen die Leistungsphase 0 an. Das heißt, die integrale interdisziplinäre Planung in der frühen Planungsphase. Als Instrumentarium haben wir als Planer die BIM- und die KI-Modelle. Das heißt, wir erstellen einen digitalen Zwilling. Dafür brauchen wir Parametrierungen. Und diese Parametrierungen müssen uns Fachplanende oder auch Handwerkende liefern. Und das ist für uns der rote Faden. Und deswegen laden wir alle ein, wenn wir die Modelle erstellen und sammeln dann, was können wir denn eigentlich umsetzen, was geht, was können aus den einzelnen Gewerken denn mitgebracht werden an Technologien, Innovationen und dann immer mit dem Grundgedanken, und das ist dann die Moderation, brauchen wir das denn weglassen? Was müssen wir denn tatsächlich davon machen? Was ist umsetzbar? Wie können wir es kompensieren? Und was kann das Gebäude davon leisten? Und in diesem Gespräch, in diesem Kontext, in diesem Entwerfen, dadurch entsteht dann das Gebäude, das Energiekonzept und dann führen wir es in die Praxis über. Das bedeutet aber auch einen hohen kommunikativen Pfad und auch den Willen der Beteiligten, sich hier einzubringen, in die Diskussion einzubringen, den Planungsprozess frühzeitig einzubringen, wo wir ja noch nicht fertig vorgefertigte Systeme haben, sondern wo wir erstmal die weiße Wand haben, wo wir dann den digitalen Zwilling erwerfen, wo wir das Gebäude aufzeigen, wo wir dann aufzeigen, wo welche Energieströmungen sind und dann sukzessive Schritt für Schritt das Modell verbessern, optimieren, anreichern, vielleicht auch nochmal zwei Schritte zurückgehen und wieder weiterführen. Und am Ende steht dann das komplette Modell mit all den Attributen, die wir brauchen.
Mhm. Diesen digitalen Zwilling erstellt ihr ja am PC und dann können alle Beteiligten mitmachen. Und danach geht es ja dann auch in die Umsetzungsphase. Und ich erinnere mich an dieses Beispiel, was du gebracht hast aus Frankfurt am Main, wo ihr quasi, was war das, ein 10-Familienhaus, 12-Familienhaus? Ich weiß nicht, also viele Parteien.
32 Wohneinheiten.
Ja, und die habt ihr saniert und ich glaube innerhalb von kürzester Zeit und auch ganz viel mit Holz saniert, wo ihr quasi von außen Balkone abgeschnitten habt, innerhalb eines Tages neue wieder angebracht habt, das Dach abgenommen habt, an einem Schlag wieder neu angebracht habt. Das ist ja ein hoher Spezialisierungsgrad, der da auch wirklich passen muss, ne?
Absolut. Und da ist das Zusammenspiel zwischen Planung und Ausführung das Entscheidende. Und hier spielt Holz insbesondere eine tragende Rolle, weil wir heute Modelle erstellen können, wo wir auf 5-10 Millimeter genau arbeiten können. Und wir können natürlich auch diesen ganzen Bauprozess, die Koordination und das Zusammenwirken zwischen Bestandsimmobilie, der seriellen Sanierung der vorgefertigten Fassadenelemente, wo wir 80%, 90%, 95% Vorfertigungsgrade haben, letztendlich schon in der Planungsphase die Grundlagen schaffen, sodass wir dann einen optimierten Baustellenbetrieb realisiert bekommen. Und das ist das, was wir letztendlich voranbringen wollen. Wir müssen die wenigen Kapazitäten mit den großen Zielen in die Vereinbarung bringen. Wir wollen heute 14 Millionen Ein- und Zwei- und Mehrfamilienhäuser transformieren zum Null-Emission Gebäude bis 2050. Das ist ja eine Riesenherausforderung und da stellt das Handwerk und die Planenden natürlich auch vor eine, ich will nicht sagen unlösbare Aufgabe, erstmal vor eine große Aufgabe. Und da können wir mit digitalisierten Prozessen durch gute Planprozesse und gute handwerkliche Arbeiten dann auch entsprechend agieren. Und da gibt es dann gerade aus dem Zimmermannshandwerk oder aus dem Holzhandwerk an sich schon gute Vorfertigungsprozesse. Das kennen wir aus der Fertighausbranche, die wir jetzt adaptieren und in die Bestandslösungen integrieren.
Diese Partner und mit denen ihr das sozusagen macht, findet man die mittlerweile schon an jeder Ecke in Anführungsstrichen oder sind das schon hochspezialisierte Firmen, die quasi irgendwie deutschlandweit dann arbeiten? Weil wir müssen ja auch das Handwerk, also die Beteiligten am Bau, die müssen ja auch mitwachsen in dem Falle und wir können ja nicht nur mit der Kelle rumlaufen und sagen, so jetzt klitschen wir das zusammen, sondern das muss ja insgesamt auch hochgezogen werden und wachsen.
Ja, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Mhm. Dass wir alle Beteiligten in diesen schnellen Schritten der Digitalisierung mitnehmen. Das sehen wir schon, wenn wir IFC-Modelle haben und die Schnittstellen dann an die weiteren Fachplanenden und auch an die Handwerkenden gehen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen den digitalen Zwilling bis zur letzten Steckdose geplant. Wir haben alle Materiallisten, alles in das Gebäude hineingesetzt und dann übergeben wir das Modell an die weiteren Fachplanenden oder an die Subunternehmenden und an die Handwerkenden und dann kommt die Schnittstelle der Bruch im Grunde genommen. Das heißt, die sind noch gar nicht häufig so weit, dass sie das adaptieren können. Das haben wir in der Holzindustrie anders, da haben wir schon hochautomatisierte Prozesse, wo wir auch schon sehr detaillierte Planleistungen brauchen. Es ist auch aus dem Holz nochmal eine andere Herangehensweise. Und bei der Holzindustrie sehen wir auch diesen Innovationssprung sehr vielfältig und auch schon in vielen Betrieben umgesetzt, wo wir auch schon Robotics haben, wo wir Einglasstraßen haben, wo wir Nagelstraßen haben. Das heißt, aus diesen Plänen heraus dann auch schon ganze Hauswände und Dach- und Giebelwände letztendlich konstruieren können. Und das hat die Branche schon verstanden. Das müssen wir natürlich in die anderen Handwerksbereiche auch hineinbringen. Und das bedeutet der große Transformationsprozess für das Handwerk im Allgemeinen und dann natürlich nochmal heruntergebrochen auf die einzelnen Handwerksberufe und Bereiche heranzusetzen. Aber der Digitalisierungsprozess muss voranschreiten, damit wir die Kapazitätsprobleme und den Fachkräftemangel, den wir haben, entsprechend kompensieren können.
Also siehst du, ich meine, wir hatten es ja auf dem Schiff gehabt, ne? Robert Kroth hatte 80 Sekunden neues Bauen, also jede 80 Sekunden eine neue Wohnung soll fertiggestellt werden, schaffen wir nicht. Was können wir tun an Anreizen? Du siehst aber in diesem Bereich der Digitalisierung damit nicht nur die höchste Herausforderung, sondern auch die möglichst hohe Kapazität, das anzupacken, um dann halt auch damit sozusagen diese Wärmewende zu erreichen. Jetzt gar nicht so sehr nur auf der Fachkräfteebene, sondern auch hauptsächlich auf dieser Digitalisierungsebene.
Ja, absolut. Im Moment haben wir, wenn wir serielle Sanierungen vorantreiben und im Holzbaubereich, haben wir 25% Planerstunden, also 25% Planleistungen, die wir bereitstellen müssen. Das muss vereinfacht werden, weil das natürlich Kapazitäten auf der Planebene setzt. Aber wir haben natürlich auch den Übergang an das ausführende Gewerk und da haben wir viel zu viele administrative Tätigkeiten. Wir haben viel zu viel Papier, was wir ausfüllen müssen. Wir haben viel zu viele Bauvorschriften, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn ich sehe, 1990 hatten wir 5000 Bauvorschriften, Verordnungen, die wir berücksichtigen müssen. Heute haben wir 18.000. Das ist etwas, was gar nicht handelbar ist. Wir sind ja Handwerkende. Wir wollen ja mit den Händen etwas werken, etwas erschaffen. Und wenn wir dann immer irgendwelche Papiere und irgendwelche Nachweise und irgendwelches hier und da noch bereitstellen müssen, dann kann das gar nicht gelingen. Also müssen wir das runterbrechen auf das Notwendigste und das können wir durch Digitalisierungsprozesse durchaus realisieren. Das bedeutet natürlich auch Rahmenrandbedingungen, die damit vorangebracht werden dürfen müssen, damit wir da auch freie Handhabe haben. Aber wir müssen das Handwerk auf der einen Seite entlasten und auf der anderen Seite müssen wir das Handwerk natürlich auch ein bisschen fordern, dass sie diesen Digitalisierungsweg mitgehen und integrieren in ihre Arbeitsabläufe.
Kannst du das ein bisschen praktisch machen für zum Beispiel diese Gewerke, Fachhandwerker, also Sanitär, Heizung, Klima oder auch den Zimmerer oder auch den Schornsteinfeger. Wie, also was kann es da konkret geben und brauchen, damit das in der Digitalisierung voranschreitet und damit es auch einfacher und schneller wird halt in dem Falle, damit wir zu solchen Bauten kommen oder dass halt auch die Sanierung schneller funktioniert?
Ja, das eine sind mit Sicherheit Effizienzsteigerungen durch BIM, dass wir ganze Modelle erstellen können, wo wir dann alle drauf zugreifen können, wo wir also keine Schnittstellenproblematiken mehr haben in der Übergabe. Dann auch die Automatisierung repetitiver Aufgaben durch KI, das heißt künstliche Intelligenz, kann in der Planung und der Ausführung zur Automatisierung und von Routineaufgaben angesetzt werden. Das kann zum Beispiel Inspektions-, Wartungsarbeiten von KI-gesteuerten Systemen übernommen werden. Und solche Systeme könnten beispielsweise die Erfassung und Analyse von Daten auch, wenn wir Schornsteinfegerhandwerk nehmen, Schornsteinbeschaffenheiten automatisieren, was uns dann erlaubt, anderen komplexeren und wertstifteren Tätigkeiten zu konzentrieren, aber auch präzisere und schnellere Energieberatungen durch Datenanalysen. Heute gehen wir häufig nach Schema F vor. Wir können also heute durch KI-Prozesse wesentlich mehr Variationen aufsetzen und damit dann auch zum Beispiel Regeln aufstellen, womit wir dann Variationen erstellen können und damit auch vielleicht bessere Energiekonzeptionierungen realisieren. Wir können verbesserte Kommunikation und Dokumentationen durch digitale Tools erreichen. Wir können erhöhte Arbeitssicherheiten erreichen. Ich denke an den digitalen Zwilling, wo wir die Gebäude aufnehmen und dann UVV mit integrieren, wo wir Rauchwarnmelder, Gasausschau, Effizienzcockpit integrieren, wo wir Monitoringen betreiben können, also auch neue Arbeitsfelder, die sich daraus ergeben könnten. Mhm. Und am Ende des Tages müssen wir Planende und Handwerkende zusammenführen. Ne? Das heißt, wir müssen versuchen, dass wir das Handwerk mit in die Planerwelt integrieren können. Das kann sein, dass wir Datenbeschaffungen bereitstellen. Das heißt, gerade wenn wir in die Bestandsgebäude hineingehen, dort haben wir häufig den Fluss nicht mehr vom Planer zum Handwerker, sondern der Handwerker ist dann derjenige, der die Daten bereitstellt für die Planenden aus der Gebäudesubstanz heraus und das dann wieder in ein Format, womit die Planenden auch dran arbeiten und mitarbeiten können.
Jetzt hören das ja die Betriebe oder auch die Mitarbeiter hier. Und wenn sich der Betrieb sagt, naja gut, ich Digitalisierung, KI mache ich ja schon mit, versuche ich ja irgendwie und bin gerne dabei. Das wird aber doch nicht über den einzelnen Betrieb gelöst werden können. Also wer ist denn der Pflicht? Sind es die Kammern, sind es die Verbände, die Innungen oder muss es tatsächlich politisch eine Vorgabe geben? Halt, also es wird, glaube ich, nicht durch den einzelnen Betrieb gelöst werden können. Der muss es umsetzen können und wir müssen ihm die Werkzeuge an die Hand geben können. Aber muss es nicht nur einen Rahmen vorher geben oder den Rahmen gesetzt bekommen, damit das auch funktioniert?
Absolut. Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Das heißt, wir müssen vereinfachen. Wir müssen administrative Tätigkeiten reduzieren und wir müssen den Freiraum schaffen, dessen, dass wir uns hier fort- und weiterbilden. Wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, Ausbau der Digitalisierung. Also häufig sehe ich noch, dass wir in Deutschland zu geringe Internetgeschwindigkeiten haben, wo wir aber heute große Datentransfers bereitstellen. Das heißt, wir brauchen Infrastrukturlösungen, was den Internetgeschwindigkeiten und den Datenfluss dann entsprechend erhöhen. Und wir brauchen das Zusammenspiel aus Industrie. Das heißt, Industrie muss sich diesem Digitalisierungsweg natürlich auch unterlegen. Sie müssen die Kataloge füllen, sie müssen mit den Softwarehäusern agieren und miteinander arbeiten. Wir brauchen die Kammern, wir brauchen die Verbände, also all das, was du schon angesprochen hast, die das natürlich von oben nach unten runterbrechen und das muss natürlich dann in den Handwerkstrukturen auch in den Betrieben ankommen. Das heißt, wir müssen Wege, also Best-Practice-Beispiele aufzeigen. Wie können wir aus Mentorbetrieben, die vielleicht diesen Digitalisierungsprozess schon angesetzt haben, das habe ich in der Zimmermanns-Innung mal erlebt, wo die Zimmermanns-Betriebe diesem Digitalisierungsprozess erstmal skeptisch gegenüberstanden, wo wir vielleicht mit 3, 6 Mitarbeitenden arbeiten. Und dann haben wir gezeigt, wie mit der seriellen Sanierung wir in die Bestands-, Ein- und Zweifamilienhäuser gehen können, weil sie häufig den Maschinenpark schon haben oder den Maschinenpark sich teilen und dann dort auch in die Arbeitsbereiche der seriellen Sanierung übergehen können. Das machen wir jetzt mit dem Elektrohandwerk, das machen wir im Schornsteinfegerhandwerk. Also es gibt ganz viele Beispiele, die wir aufnehmen können, wo der Rahmen und die Vorgabe aus den Verbänden und den Kammern kommen und dann das Ganze runtergebrochen wird in die Betriebe und die Betriebe dann voneinander, miteinander lernen und auch aufzeigen, wie wir das gestalten können. Also am Ende des Tages brauchen wir nicht irgendwelche Paper, also irgendwelche Papiere und kluge Vorschläge, sondern wir brauchen die Macher unter uns, die das vorleben und dann aber auch die Bereitschaft, in den Betrieb hineinschauen zu lassen, sodass die anderen das mitnehmen können und sehen, es funktioniert, es geht und es wird einfacher und es mag vielleicht dann auch der Weg in die Zukunft sein.
Bei allem Optimismus, und du versprühst den ja auch in deinen Vorträgen und auch jetzt halt letztlich, und ich weiß, dass du das auch lebst und dass du auch dran glaubst und ich glaube da auch dran halt, aber schaffen wir es tatsächlich, diese jetzt alle so mitzunehmen oder lassen wir welche auf der Strecke und müssen sagen, okay, wir nehmen die mit, die da mitmachen wollen, die müssen den ganzen Sog nach oben ziehen und dann müssen wir versuchen, das zu motivieren, damit alle irgendwie mitmachen können.
Ja, der Wunsch besteht natürlich da drin, alle mitzunehmen. Ob wir alle mitnehmen müssen, es muss einmal die Frage gestellt sein, es muss ja nicht alles digitalisiert sein, aber die Welt verändert sich. Und als Unternehmer muss ich ja in die Zukunft schauen und das fällt uns schwer, deswegen muss ich Trendbrüche erkennen. Und wir haben im Moment einen solchen Trendbruch und das mag der Weg in die Digitalisierung sein und KI beschleunigt das Ganze. Und ich weiß, dass viele in dieser sehr schnell sich veränderten Zeit auch manchmal die Orientierung verlieren. Und da gilt es für uns alle, dass wir uns aneinander in die Hand nehmen, dass jeder nach seinem auch eigenen Reifeprozess und Entscheidungen das mitnehmen kann. Aber die Chance, dass jeder mitgenommen werden kann, die muss eröffnet werden. Das sind die Rahmenbedingungen, die Politik setzen muss. Und wir als Handwerkende, als Planende, als Gesellschaft müssen auch die Möglichkeit schaffen, dass jeder in seinem Tempo mitkommen kann. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da niemanden auf die Strecke lassen. Und wir brauchen ja auch ganz viele Fähigkeiten. Also all die Fähigkeiten, die wir uns angeeignet haben, ist es ja nur eine Weiterentwicklung. Und ja, ich glaube, dass, wenn du mich so direkt fragen würdest, ja, ich denke, dass wir das schaffen werden, aber nicht alle im Gleichschritt, sondern jeder nach seinem Umstellen dessen, was er dann umsetzen kann. Es ist ja nicht nur der Chef, der Unternehmer, der die Richtung vorgeben muss, sondern es müssen ja auch die Mitarbeitenden mitziehen. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Charaktere und ganz unterschiedliche Reifeprozesse bei den einzelnen Mitarbeitenden und ja, so schnell fährt das Schiff am Ende des Tages.
Ja, und es braucht auch keine Angst davor haben, ne? Also ich glaube, bei manchen ist ja einfach auch eine Sorge davor, Digitalisierung, oh Gott, was passiert das? Ich mache das gar nicht mehr. Mein Arbeitszettel hat noch immer zwei Seiten, die ich mit der Hand ausfülle und so weiter und so fort. Das muss ja keine Sorge sein, sondern man kann sich ja auch darauf einlassen und man kann ja in ganz vielen kleinen Bereichen auch sagen, okay, fangen wir damit mal an und gehen wir einen Schritt nach dem anderen und muss ja nicht gleich sagen, okay, wir haben keinen normalen Betrieb mehr, sondern das ist alles digital. Also in kleineren Schritten dann nach vorne gehen.
Ja, es ist ja auch nur ein Teilattribut. Ne? Also die Lampe lässt sich ja nicht digital einschrauben, sondern das Verknüpfen der Lampe mit den anderen Kommunikationswegen und Verbrauchern und Erzeugern, das ist ja das Entscheidende. Das ist ja die Digitalisierung, ein Teilaspekt der Digitalisierung und vollkommen richtig. Es kann Schritt für Schritt, also und jeder nach seinem Schritt Geschwindigkeit und Tempo umgesetzt werden und man muss die Mehrwerte, die Chancen, die sich daraus ergeben, mitgeben und dieses miteinander verzahnen in die einzelnen Gewerke und Handwerk und Planbereiche hineinzuschauen und mal über den eigenen Tellerrand hineinzuschauen. Das ist ja eigentlich das, was so entscheidend ist. Ich erinnere mich immer, fällt mir gerade ein, ich hatte mal einen Praktikanten, 14 Jahre, der kam aus Ghana und der hat ein Praktikum bei mir gemacht, das ist schon viele Jahre her und dann fragte ich ihn, was er machen möchte und dann sagte er, und ich setzte noch den Nebensatz dazu, ob er jetzt hier die Ausbildung machen möchte und dann Geld verdienen und das nach Ghana schicken möchte. Und dann sagte er, und das war ein so kluger Satz, er möchte möglichst in ganz viele Handwerksbereiche hineinschauen und die Grundfertigkeiten lernen und dann all das ganze Wissen mitnehmen und seinen Onkel und Tanten mitgeben, damit ihre eigenen Händen Geld verdienen können. Ja, und dieser Gedanke, da kriegt man Gänsehaut. Ja, aber dieser Gedanke, dass wir lernen, voneinander lernen, dass wir Wissen teilen, dass wir dieses Wissen in möglichst vielen zur Verfügung stellen, dass wir etwas besser machen, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Das habe ich hier auch in diesem Projekt erlebt. Das ist doch eigentlich das, wo wir Zukunft gestalten können. Wir brauchen kein Inselwissen, wir brauchen keine Silo-Begabungen, sondern wir müssen mit all dem, was wir schon können, müssen wir doch im Grunde genommen die Zukunft gemeinsam gestalten. Und es sind so viele Aufgaben. Also wenn wir diese Transformation des Energiesystems in ein resilientes Energiesystem, wenn wir die Transformation unseres Gebäudebestandes berücksichtigen müssen, uns stehen unendlich viele Aufgaben vor. Also müssen wir es doch auch gemeinsam angehen. Und das heißt, da müssen wir auch miteinander agieren und uns aufeinander zugehen und das auch entsprechend gestalten können.
Um den Jungen aus Ghana müssen wir uns, glaube ich, kleine Sorgen machen. Ne? Der wird seinen Job gemacht haben und der wird wahrscheinlich jetzt da in Ghana eine große Stadt gebaut haben, halt letztlich. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Also nicht nur den Leuten erklären, wie sie Schiffe bauen können, sondern lehre sie halt die Sehnsucht nach dem Meer, damit sie rausgehen halt und das machen irgendwo und dann nicht nur. Ja, also der sicherste Ort eines Schiffes ist im Hafen, aber da kommen wir nicht weiter. Also ruhig ins Tun kommen, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir es anfangen, dass wir die Neugierde, die wir irgendwann ja mal in uns hatten, weiter stärken, dass wir Wissen vermehren wollen und Wandel fängt mit Bildung an. Also dass wir uns gegenseitig fort- und weiterbilden und dass wir in diese Prozesse gemeinsam hineingehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um gemeinsam in die Zukunft gehen zu können.
Zum Abschluss, lieber Lars, nochmal so ein bisschen deinen Ausblick zu genießen. Also Ich kann nur jedem raten, guckt euch auf YouTube oder guckt euch seine Vorträge mal an. Gerade diese Praxisbeispiele fand ich also unwahrscheinlich beeindruckend, was da tatsächlich schon geht und wie man auch planen und wie man bauen und das umsetzen kann vor allen Dingen. Das fand ich also wirklich grandios und mit welchen kleinen Maßnahmen das geht. Lars, so ein bisschen jetzt einen Blick, ich weiß gar nicht, ob wir auf 10 Jahre rausgucken können, aber so 5 Jahre hinaus, einfach mal so einen kleinen Blick von oben auf dieses, was jetzt gerade hier passiert. Wie siehst du das so mit der Wärmewende? Wie weit kommen wir? Was passiert im Umfeld, gerade auch im Bereich Digitalisierung? Ist das ein Boost, den wir jetzt haben, der nach oben geht?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben kein Innovationsproblem. Wir haben ein Umsetzungs- und Akzeptanzproblem. Wir wissen, wie es geht. Wir müssen es nur umsetzen und wir müssen es nur machen. Und das Handwerk zum Beispiel ist ja dafür bekannt, Energiewende einfach zu machen, einfach umzusetzen, zu simplifizieren und es ins Tun zu bringen. Und in der Baubranche und im Bauprozess ist die Rede von einem Datenfluss von der Planung zum Handwerk ein gängiges Konzept und dass die Übermittlung von architektonischen Plänen, technischen Spezifikationen und Ausführungsdetails von Architekten und Ingenieuren an die ausführenden Gewerke umfasst. Und dieser Prozess ist zentral für die Realisierung eines Bauvorhabens. Jedoch ist im Kontext des Bestandshaubaus, also bei der Sanierung, Wartung und Modernisierung bestehender Gebäude, tatsächlich ein umgekehrter Datenfluss zu beobachten, bei dem das Handwerk als Datenlieferant von Gebäudeinformationen fungiert. Und diese Aufgabe dürfen wir wahrnehmen. Also wir sind auch Lieferant von Daten und Bestandsimmobilien oder von Bestandsimmobilien. Und wir sind vor allen Dingen auch in der Kenntnis, wie gehen wir mit Bestandsimmobilien um. Und jetzt müssen wir das Ganze verzahnen. Und wenn du mich in die nächsten 15 Jahre hinausblicken möchtest, dann wird genau dieser Zusammenschluss stattfinden. Wir werden uns mit neuen Arbeitstechniken beschäftigen dürfen. Wir werden den Automatisierungsgrad erhöhen. Wir werden für die Arbeiten, die immer wiederkehrend sind, Robotics einsetzen, die uns das erleichtert. Und wir werden uns auch wesentlich mehr konzentrieren auf regionale Wertschöpfungsketten mit zirkulärem Bauen, mit Urban Mining. Wir werden uns ganz viel mit Digitalisierungsprozessen auseinandersetzen und wir werden die Betriebe von innen heraus transformieren.
Wer jetzt zugehört hat, weiß, was auf ihn zukommt in den nächsten 5 Jahren und weiß, womit er sich heute beschäftigen darf, damit er da dann auch mitspielt, weil ich glaube da fest dran, was du sagst. Gucken wir mal. Lieber Lars, ich wünsche dir auf alle Fälle viel, viel Kraft bei der ganzen Umsetzung. Auch mal ein paar ruhige Minuten für dich selber. Ich habe dich ja da 3 Tage erleben dürfen und ich habe das Gefühl, du hast nachts noch irgendwelche Vorträge vorbereitet für die nächste Woche, was wahrscheinlich auch so war. Also, dass auch du ein bisschen zur Ruhe kommst und die Kraft genießt, weil ich glaube, das Handwerk und auch alle drumherum und deine Studierenden brauchen dich auch noch ein bisschen länger. Wie ist das Einfallstor, wenn es Fragen gibt, auch zu Vorträgen, wie kann man den Kontakt mit dir aufnehmen und wo kann man vielleicht noch ein paar Infos herbekommen?
Ja, vielen lieben Dank. Das Einfachste ist über unser Weiterbildungsinstitut www.vinaba.de und dort entweder an klitzke@vinaba.de eine E-Mail schreiben, das ist immer das Angenehmste. Ich antworte auch in der Regel. Und freue mich, wenn wir zusammenkommen, wenn wir gemeinsam diskutieren, wenn wir uns auf der einen oder anderen Veranstaltung sehen, einfach ansprechen. Ich gehe gerne in das Gespräch und freue mich immer, wenn ich Kollegen und Kolleginnen aus dem Handwerksbereich, aus dem Planerbereich treffe und wenn wir darüber diskutieren, vielleicht auch philosophieren, wenn wir uns vielleicht auf dem einen oder anderen Workshop sehen. Also ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, diese Reise nach Oslo, die ja von euch organisiert gewesen ist, war für das Netzwerken, für die eigene Seele ein ganz wichtiger Bestandteil, weil man mal zur Ruhe gekommen ist, auch wenn es viel Gespräche gab und auch viel Vorbereitung und auch viele Vorträge. Aber dieses sich mal hinsetzen und zuzuhören und die Handwerksstimmen und die Planerstimmen mitzunehmen auf einem so eigenen Inselbereich, der war hervorragend. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr sowas initiiert und die einzelnen Bereiche zusammenbringt.
Vielen lieben Dank, lieber Lars. Das konnte ja auch keiner weg, ne? Das war ja der große Vorteil. Die weg wollen, ja. Das wäre nicht gut gewesen. Okay, Einfallstor ist da. Wenn Fragen zu uns kommen, immer wieder gerne. Wir leiten die auch an dich gerne weiter. Ganz viel Spaß noch bei dem Projekt und Erfolg in Italien und alles, was da drumherum hängt. Ich glaube, der eine oder andere sieht dich in Hannover demnächst. Das ist auch kurz vor der Tür. Von daher freuen wir uns, dich bald live und in Farbe zu sehen. Und erstmal herzlichen Dank für die guten Worte und du hast das Schlusswort von diesem Podcast.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Christian, auch an das ganze Wöhler-Team. Ihr macht einen wirklich guten Job und ich finde, gerade Industrie ist auch ein Bindeglied zwischen Planer und Handwerkenden. Also weiter so, wir haben viel vor uns und ich denke, gemeinsam schaffen wir das.
Merci, grazie, alles gut. Dankeschön, Lars. Alles Gute dir und deinem Team. Ja? Tschüss.
Ciao, ciao. Danke dir.
Handwerk to go, der Podcast.